Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese den Predigttext, der vorgeschlagen ist, heute für den 18. Sonntag nach Trinitatis. Das sind Worte des Apostels Paulus an die Epheser im 5. Kapitel. Und da schreibt der Apostel Folgendes. Seht sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Gott, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort, das ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Mensch, das hätte ich nie gedacht, dass du ein Christ bist. Wenn so etwas einem gesagt wird, da kann man als Christ ganz unterschiedlich darauf reagieren. Und tatsächlich, da gibt es die einen, die sind dann stolz wie Oskar, wenn sie so einen Satz gesagt bekommen, wenn sie sowas hören. Verstehen das geradezu, ja, wie so eine Art Kompliment. Offenbar habe ich es meinem Gesprächspartner gezeigt, man kann als Christ ganz normal sein, ja. Ist kein Hinterwäldler, ist kein Sonderling, ist moralisch überhaupt kein verklemmter Typ. Ganz im Gegenteil, wenn dem anderen an meinem Verhalten aufgefallen wäre, dass ich wohl ein Christ bin, da hätte ich vermutlich ja irgendwas falsch gemacht. Das begegnet einem immer wieder. Manchmal auch bei so ganz modernen Gottesdienstformen habe ich das Gefühl, wenn dann nur noch der Bass zählt, die Nebelmaschine und die Beleuchtung, soll es vielleicht gar nicht auffallen, um was es hier eigentlich geht. Und dann gibt es die anderen, die angesichts so einer Äußerung schon mal schamrot werden können in ihrem Gesicht. Da kennt der andere mich schon eine ganze Weile und da hat das mit meinem Christsein, dass ich Jesus-Nachfolger bin, dass ich zu Jesus gehöre, da hat das immer noch nicht mitbekommen. Und dann fragt er sich vielleicht, strahlt mein Glaube denn so wenig aus? Lebe ich meinen Glauben so wenig erkennbar, dass andere das gar nicht merken? Wie ist das? Unterscheiden wir uns als Christen mit unserem Verhalten, mit unserem Leben, vom Verhalten und Leben von Nicht-Christen? Ja, sollen wir uns überhaupt unterscheiden? Oder müssen wir es umgekehrt vielleicht sogar? Und ich glaube, mit dieser Frage jetzt, da sind wir schon mittendrin im Predigttext des heutigen 18. Sonntags nach Trinitatis. Denn da geht's genau um diese Frage. Wie wir als Christen, wie wir als Jesus-Nachfolger unser Leben in einer nichtchristlichen Umgebung führen sollen und können und in welcher Weise wir uns mit unserem Christsein auch von unserer Umwelt von der Welt um uns herum unterscheiden. beim ersten Hinhören auf unseren Predigttext, da haben wir vielleicht gleich einen ganz praktischen Hinweis im Gedächtnis behalten, worin sich Christen von Nichtchristen nach den Worten des Apostels Paulus unterscheiden. Paulus sagt, sauft euch nicht mit Wein zu. Christen betrinken sich nicht, sagt Paulus. Obwohl Paulus, der hat eigentlich grundsätzlich überhaupt nichts was gegen den Wein. Ganz im Gegenteil, seinem Schüler Timotheus, den hat er ordiniert, den hat er zum Gemeindeleiter eingesetzt. Den fordert er sogar ausdrücklich auf, regelmäßig ein bisschen Wein zu trinken für seinen Magen. Und im Judentum, da gehört der Wein ja ganz fest zum Glaubensleben dazu. Zu Beginn des Schabbats, der Kiddushwein, zum Pessachfest. Wein ist im Judentum ein Geschenk Gottes, der Wein erfreue des Menschen Herz. Aber sich betrinken, sich besaufen, wie es hier im Lutherdeutsch heißt, das ist eben was anderes. Es geht darum, dass ich die Kontrolle über mich selbst, die Kontrolle über mein Verhalten verliere. Es geht darum, dass ich mich von was anderem beherrschen lasse, dass ich nicht mehr verantwortlich handeln kann. Und das machen Christen nicht mit, betont der Apostel Paulus. Christen, das sind freie Menschen, die sich von nichts und von niemandem beherrschen lassen, außer von Christus allein. Und sie lassen sich von daher eben auch nicht davon unter Druck setzen, dass alle anderen das auch so machen. Man hat die Freiheit, sich als Einzelner auch ausklinken zu können von dem, was die anderen machen. Und das kann man, sagt der Apostel Paulus. Und auch wenn das der Apostel hier schreibt, natürlich könnte man da auch alle anderen möglichen Süchte und Drogen einsetzen. Nikotinabhängigkeit, Spielsucht, Smartphone-Sucht und was es da alles gibt in unserer Gesellschaft. Aber er redet gerade vom Betrinken. Das war schon damals ein größeres gesellschaftliches Problem. Der unkontrollierte Konsum von Alkohol, der führte eben damals wie heute zu dem, was Luther mit unordentlichen Wesen übersetzt. Zu einem Leben, das wir nicht mehr beherrschen, sondern zum Leben, in dem wir beherrscht werden. Und das führt dazu, dass wir ganz schnell noch von ganz anderen dunklen Mächten beherrscht werden, wenn wir uns in so eine Sucht hineinbegeben, dass wir sich falsch verstehen. Süchte, Abhängigkeiten sind Krankheiten. Die muss man behandeln. Aber die muss man auch geistlich behandeln. Man muss davon freikommen und Jesus ganz an den Herrn anerkennen und sich nicht abhängig machen von anderen Dingen. Ein Alkoholabhängiger, der lebt mit dieser Krankheit sein Leben lang. Und die Konsequenz davon ist, dass er auch sein Leben lang abstinent leben muss von Alkohol. Aber diese Sucht, diese Abhängigkeit von welcher Droge auch immer, der geht oft ein schuldhaftes Verhalten voraus und folgt ein schuldhaftes Verhalten danach. Und Paulus will, dass Christen gar nicht in diesen Gefahrenbereich hineingeraten, in dem sie abhängig werden können. Sollen es die anderen ruhig mitbekommen, dass ich Christ bin, weil ich nicht bei allem mitmache und das schadet auch nichts. Aber nun fällt es ja auf, dass Paulus diesen Satz vom Weinsaufen extra in seinem Brief hier bringen muss. Das hätte er wohl kaum getan, wenn Alkoholmissbrauch damals in der Gemeinde kein Thema gewesen wäre. Wenn den Gemeindegliedern das so völlig klar gewesen wäre, dass sie auf die Ermahnung des Apostels nur ganz gelangweilt geantwortet hätten. Wenn sie gesagt hätten, das wissen wir doch schon längst, auf die Idee wären wir als Christen doch gar nicht gekommen. Es gibt genügend Christen, die sich eben nicht an das halten, was der Apostel Paulus hier schreibt. Es gibt Alkoholmissbrauch in der Gemeinde in Ephesus damals, aber auch genauso in den Gemeinden heute. Unterscheiden sich Christen und Nichtchristen also nun in ihrem Verhalten? Ja, sagt der Apostel, es gibt Verhaltensweisen, die sind mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar. Es gibt Verhaltensweisen, die sollten Christen gar nicht an den Tag legen. Aber auch Christen und leider auch ganze Kirchen, die stehen immer wieder in der Gefahr, dass sie sich auch in diesen Bereichen so anpassen, dass man im Alltag gar nicht mehr wahrnimmt, dass sie doch einen ganz anderen Herrn haben, dass sie an Jesus Christus glauben, dass ihr Leben Jesus Christus gehören sollte, ganz allein und sonst niemand und nichts anderen. Doch nun würden wir den Worten des Apostels Paulus überhaupt nicht gerecht, wenn wir den Unterschied im Leben zwischen Christen und Nichtchristen bloß daran festmachen, dass Christen sich in eine oder andere moralischen Entgleisungen verkneifen. Bürgerliche Anständigkeit ist es nicht unbedingt, was Christen und Nichtchristen unterscheidet. In den Worten des Predigttextes heute setzt der Apostel eigentlich viel tiefer an. Er bringt eigentlich nur dieses konkrete Beispiel mit dem Saufen, doch ansonsten schickt er den Christen in Ephesus eine ganz lange Liste mit Vorschriften, die sie genau einhalten sollen. Aber er formuliert es ganz anders. Er sagt: Seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Weil nicht das macht das Leben eines Christen aus, dass er sich an 1000 Gesetzesvorschriften hält, sondern dass er in seinem Willen immer wieder, in seinem Leben immer wieder danach fragt, was ist der Wille des Herrn? Dass er davon immer wieder sein Denken, sein Reden und sein Handeln bestimmen lässt. Und diesen Willen des Herrn kann ich, wie gesagt, nicht im Gesetzbuch nachlesen, sondern diesen Willen des Herrn, den kann ich nur erkennen, dass ich mich immer wieder neu von seinem Wort prägen lasse, dass ich mich von seinem Wort ansprechen lasse, dass ich mich davon ansprechen lasse, was er Christus für mich getan hat, was er für mich tut, davon, was er gesagt hat, wie er selbst gehandelt hat, davon, dass Christus die Nummer eins in meinem Leben sein will, weil ich ihm ja in der Taufe übereignet worden bin. Die Nummer eins und sonst keine andere Nummer. Das macht einen Unterschied aus, ob ich meinem Leben nur danach frage, bringt mir das was? Bekomme ich auch genug ab? Habe ich auch genug Lust darauf? Oder ob ich mal ganz bewusst danach frage, was will Christus jetzt von mir? Was erwartet Christus von mir? Wo will er mich jetzt in dieser Welt, in dieser Zeit, wo will er mich jetzt gebrauchen? Da bekomme ich nicht immer gleich die klaren Antworten, die ich mir wünsche. Aber ich sehe mein Leben mit diesen Fragen doch aus einer ganz anderen Perspektive. Und wenn wir Christus, wenn wir ihn in seinem Wort, wenn wir ihn da immer besser kennenlernen, dann wissen wir auch, Christus ist kein Oberfeldwebel, der uns in unserem Leben rumschikanieren will. Er erwartet von uns nicht, dass wir uns selbst kaputt machen, dass wir keine Freude mehr am Leben haben dürfen, sondern uns nur in eine preußische Pflichterfüllung von Geboten ergeben. Oft ist das auch eine Versuchung für Menschen, die in der Gemeinde geistlich leiten. Wenn man da nicht auf der Acht ist, kann man schneller, als man denkt, aus der geistlichen Vollmacht in lieblosen Machtmissbrauch werden lassen, der Menschen auch schaden kann, der Menschen von Christus wegbringt, anstatt sie näher zu ihm hinzubringen. Der Wille des Herrn für unser Leben, das ist das Entscheidende, was Paulus hier meint. Der Wille des Herrn für unser Leben, der lässt sich mit Liebe zusammenfassen. Da ist Liebe, die wir empfangen, die wir von Christus, die wir von Gott, die wir von unserem Vater empfangen. Da ist Liebe, die wir weitergeben dürfen. Genau das soll und wird in der Tat dann als Christen unser Leben bestimmen. Wenn wir in der Gemeinschaft mit ihm, wenn wir in der Gemeinschaft mit Christus leben, dass wir in diesem Sinne jeden Tag nach dem Willen des Herrn fragen, wenn wir in diesem Sinne weise sind und weise, das bedeutet, Gott im Blick haben, Gott ganz praktisch im Blick haben, ihn im Blick haben, wenn wir zum Beispiel unseren Tagesablauf planen, ihn im Blick haben, wenn wir die Welt wahrnehmen, die uns umgibt, ihn im Blick haben, wenn wir Entscheidungen treffen in unserem Leben. Und sicher, dies wird sich dann gewiss auch immer wieder so auswirken, dass wir uns in unserem Verhalten von denen unterscheiden, die diese Frage nach dem Willen des Herrn nicht stellen, die Gott in ihrem Leben so gar nicht im Blick haben. Aber wo und wie das erkennbar wird, das wird bei jedem Menschen in seinem Leben etwas anders aussehen. Ein weiteres Kennzeichen des Lebens eines Christen besteht darin, dass er die Zeit auskauft, dass er die Zeit nutzt, so formuliert es Paulus. Als Christen sind wir uns bewusst, dass die Lebenszeit begrenzt ist. Begrenzt durch die Endlichkeit, durch unsere Sterblichkeit, der Sold der Sünde. Sterblichkeit ist Folge der Sünde. Und dass die Zeit dieser Welt, dass sie begrenzt ist durch das Kommen des Herrn. Aber das lässt uns gerade nicht in Panik geraten, weil wir meinen, wir müssten dann noch so viel wie möglich mitnehmen in diesem Leben, in diese kurze Lebensspanne, die uns zugemessen ist. Die Angst, bloß nichts zu verpassen. Ich glaube, das ist so was ganz Entscheidendes, was heute so viele Menschen in dieser gefallenen Welt umhertreibt. Dass sie Angst haben, was verpassen zu können. Alles muss in dieses Leben hineingepackt werden, weil die Hoffnung weggebrochen ist, dass danach Christus, das ewige Leben, auf uns wartet. Und es ist doch ganz wunderbar. Uns als Christen braucht so eine Angst nicht zu beherrschen. Der Glaube an Jesus, den Messias, der bringt nämlich Freiheit. Das ist eine befreiende Botschaft. Er bringt wirkliche Freiheit. Und der löst aus der Versklavung. Die Versklavung durch die Welt, die Versklavung durch den Teufel und die Versklavung durch unsere eigene sündhafte, schuldhafte Natur, die uns versucht, immer wieder, wenn wir nicht auf der Acht sind, immer wieder in eine falsche Freiheit hineinzuziehen. Gerade, weil wir eine Hoffnung haben. Eine Hoffnung, die weit über das Ende unseres irdischen Lebens hinausreicht. Deshalb können wir diese Zeit, die uns bleibt, auskaufen. Brauchen wir sie also nicht zu verplempern, weil wir das Ende unserer Zeit verdrängen. Ich habe in den 12 Jahren, in denen ich jetzt Pfarrer bin, immer wieder Schwestern und Brüder aus der Gemeinde beerdigt. Und die waren einige Wochen noch zuvor scheinbar kerngesund, waren im Gottesdienst, haben den Lobpreis mitgesungen, haben das heilige Abendmahl empfangen. Wir tun gut daran, unser Leben als Christen bewusst zu führen, dass wir darum wissen, jeder Tag, den wir erleben, das könnte der letzte Tag sein. Das braucht uns als Christen eben nicht in irgendwelche depressiven Verstimmungen zu stürzen, sondern lässt uns dann gleichsam von selbst erkennen, was denn im Leben nun wirklich wichtig ist und was unwichtig ist. Und auch das mag dann immer wieder dazu führen, dass wir uns anders verhalten, dass wir anders leben als diejenigen, die ihr Ende immer verdrängen. Der Tod ist immer nur der Tod der anderen, aber nie mein eigener Tod, die es verdrängen müssen, weil ihnen die Hoffnung fehlt. Worin unterscheidet sich das Leben eines Christen von einem Nichtchristen? Kurz gesagt, unterscheidet es sich darin, dass es ein Leben ist, das vom Geist Gottes bestimmt, das vom Geist Gottes erfüllt ist. So ist es im Predigttext formuliert. Dieser Geist Gottes, der ist aber nicht irgendein Glücksgefühl. Der ist kein frommer Ersatz fürs Besäufnis, sondern der Geist Gottes wirkt so in uns, dass er unser Leben oft ganz unmerklich prägt und verändert, dass er uns hilft, den Willen des Herrn immer wieder zu erkennen, dass er uns hilft, auch und gerade angesichts unserer Endlichkeit, auch des persönlichen Leides, unser Leben fröhlich zu führen, im Blick auf den Herrn, der auferstanden ist, im Blick auf den, der diese Welt überwunden hat. Wie sagt Jesus, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Das hat er nicht als Ego-Trip für sich getan. Das hat er für dich getan. Das hat er für mich getan, dass er diese Welt überwunden hat. Wir dürfen als auferstandene Menschen leben, jetzt schon hier in diesem Leben. Als auferstandene Menschen vor Gott, unserem Vater, stehen. Mit diesem Geist Gottes werden wir konkret immer wieder beschenkt. Werden hier im Gottesdienst beschenkt, wo er am Werk ist in der Predigt. Wir werden in der Beichte, bei der Lossprechung, in der Vollmacht Jesu beschenkt. Wenn wir nachher das heilige Abendmahl feiern, da werden wir beschenkt. Wir dürfen uns immer wieder, wie es Paulus formuliert, erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist, damit er uns dann leitet durch die Woche, die vor uns liegt. Und dieser Empfang des Geistes, der wirkt sich hier im Gottesdienst bei uns auch ganz unmittelbar aus, so betont es der Predigttext. Er wirkt sich aus darin, dass wir miteinander singen. Psalmen, Lobgesänge, geistliche Lieder. Also Lieder, in denen der Gott Israels, in denen sein Messias Jesus Christus, Lieder, in denen er gepriesen wird. Die Lieder im Gottesdienst, die sind nicht einfach bloß irgendeine Füllmasse zwischen den eigentlich wichtigen Stücken des Gottesdienstes, sondern ganz im Gegenteil. Wo Christen zusammenkommen und Gottesdienst feiern, da werden sie auch singen. Und das hat so wehgetan während dieser Corona-Zeit, dass dann die Zeiten waren, wo die Gemeinde nicht singen durfte, wo nur Gruppen vorsingen durften. Singen ist sowas ganz Wesentliches für unseren Gottesdienst, für unser Zusammensein als Christen, weil es ein Ausdruck der Freude ist über das, was uns im Gottesdienst geschenkt wird. Das Singen verleiht dieser Freude Ausdruck. Und ich glaube, Es unterscheidet Christen in der Tat ganz erkennbar von Nichtchristen, dass sie eine feste Verabredung mit ihrem Herrn jede Woche haben, dass der Gottesdienst einen festen Platz im Leben hat. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich manchmal von Kolleginnen und Kollegen höre, ja, wenn ich einen Sonntag frei habe, dann schlafe ich mal richtig lange aus. Das schockiert mich, weil der Gottesdienst ist doch die Kraftquelle, aus der wir unsere Kraft erfahren. Ich kann es verstehen, wenn ein Pfarrer sagt, ich gehe mal in eine andere Gemeinde in den Gottesdienst. Aber es ist so wichtig, auch Predigten zu hören, nicht nur selber zu predigen. Deswegen kann ich dann leider manchmal solche Kollegen nicht ganz für voll nehmen, wenn sie mir erzählen, dass für sie dieser Gottesdienst überhaupt keine Bedeutung hat. Denn ohne Gottesdienst, ohne sein Wort, ohne die Speise des ewigen Lebens im Abendmahl, da würden wir als Christen vertrocknen. Da wird es geistlos werden. Und umgekehrt wirkt sich der Gottesdienst dann auch wieder so in unserem Alltag aus, dass wir hier immer wieder neu das Denken einüben, dass wir das Danken einüben, auch bei allen Sorgen und bei allen Klagen. Dürfen wir als Christen Gott Danke sagen? Unsere katholischen Geschwister nennen die ganze Abendmahlsfeier Eucharistiefeier, also eine Feier der Danksagung. Der Dank an Gott für alles, was er schenkt, ganz egal, wie es uns gerade erscheint, ob es gerade Freude macht oder Grund zur Klage bieten. Danken, das will geübt sein. Erst recht, wenn es darum geht, wie Paulus es sagt, alle Zeit für alles zu danken. Und ich finde, es wäre schön, wenn wir als Christen vielleicht auch gerade daran erkennbar wären für andere Menschen, dass wir dankbar sind, dass diese Dankbarkeit Gott gegenüber, dass die in unserem Leben ausstrahlt. Christsein, das lässt sich nicht mit einer Blutprobe oder irgendeiner Promillebestimmung messen. Was uns als Christen ausmacht, das ist der Geist des lebendigen Jesus Christus, der in uns wohnt, der unser Leben prägt, der uns erfüllt, dass wir freie Menschen sind, uns nicht in irgendwelche Süchte und Abhängigkeiten hineinstürzen müssen, sondern frei sind, weil Jesus Christus unser Herr ist. Die Predigt ist damit zu Ende. Aber eigentlich geht sie nach dem Gottesdienst weiter. Die geht im Alltagsleben weiter. Die geht da weiter, wenn wir jetzt hingehen, ganz egal, wohin uns Gott gestellt hat. Wenn wir jetzt hingehen und diese Welt, die Christus noch nicht kennt, wenn diese Welt erkennt an unserem Leben, an unserem Zeugnis, dass wir Christen sind, dann geht diese Predigt weiter und dann wird sie mit Leben erfüllt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.